Das ist natürlich wichtig, dass man sich an die Logiken der Plattform ein Stück weit anpasst. Aber man muss jetzt natürlich nicht wie die AfD dieses ganze Reißerische, ne, nur weil es gut funktioniert und vom Algorithmus gepusht wird, übernehmen.
Der Journalismus, der darauf angelegt ist, zu informieren und zu differenzieren und der obendrein bezahlt werden will, hat es in diesem Treibhaus der Emotionen schwer.
Wo können wir Nutzerinnen und Nutzern wirklich auch ein Angebot machen, wo sie sagen, ja, dafür gebe ich gerne Geld aus? Das ist ja so die grundsätzliche Herausforderung. Und wenn da irgendwo hinten dann irgendwas mit KI rauskommt, super. Aber KI an und für sich löst, glaube ich, schon mal gar nichts.
Die Medienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch und das hat Folgen für unser Miteinander. Was heißt es für unsere Demokratie, wenn in Kommentarspalten ungezügelter und unmoderierter Hass wütet? Wie können politische Vorgaben wie der Digital Services Act Qualitätsmedien den Rücken stärken? Und ist KI die Rettung für den Journalismus? Um diese Fragen geht es in dieser Episode von Böll Spezial. Wie schon der erste Teil ist auch dieser Podcast inspiriert von der digitalen Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck. Mein Name ist Franziska Walser. Willkommen und schön, dass ihr zuhört.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
Lügenpresse, Lügenpresse-Rufe immer wie die, die wir jetzt hier gerade hören im Hintergrund. Und das übliche, aus Teilen dieser Bewegung rechtsextremistische Argumentationsmuster, was wir von vielen anderen Demonstrationen, insbesondere aus dem Osten der Republik, kennen.
Ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 8. Oktober 2022. Wir sehen den Reporter Olaf Sundermeier, wie er einen Aufsager am Rande einer AfD-Demo in Berlin macht. Hinter ihm marschieren Menschen vorbei, die Deutschlandfahnen schwenken oder Plakate, auf denen unser Land zuerst steht. Manche schauen in die Kamera, aber laufen weiter, bis sich ein Mann mit einem Hund nähert und das Live-Interview unterbricht.
Deutschlands. Das ist im Prinzip die Kernbotschaft. Wir werden hier massiv unter Druck gesetzt, gerade hier bei unserer Live-Schalte. Sie sehen das hier, wie die Demonstrationsteilnehmer mit uns umgehen. Das ist im Wesentlichen die Stimmung, die uns hier entgegenschlägt bei der AfD-Demonstration in Berlin.
Eine ähnliche Situation erlebte Dunja Hayali, als sie im August 2020 für ZDF Heute von einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen berichtet.
Was erzählt ihr denn morgen? Dass wir alles Nazis sind, dass wir ja 400 Leute waren? Das ist keine Information, was ihr macht.
Es ist keine Seltenheit, dass Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen in ihrem Job behindert, angegriffen oder bedroht werden. Aber nicht nur dort. Angriffe auf MedienvertreterInnen finden auf vielen Ebenen statt. Verbal und körperlich, im Netz und im realen Leben. Und sie haben fatale Folgen, wie der Journalist Lutz Kinkel in seinem Einführungsvortrag zum ersten Teil der Reihe Journalismus unter Druck zusammenfasste. Lutz Kinkel war bis Ende 2023 Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig, auf Englisch abgekürzt ECPMF, das in regelmäßigen Abständen die Studie Feindbild Journalist herausgibt.
Wer jemals als Journalist gearbeitet hat nach dem Jahr 2000, weiß das. Verbale Beleidigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen von Journalistinnen und Journalisten gehören zum Alltag. Das hinterlässt psychologische Spuren und kann im Extremfall auch zur Selbstzensur führen. Die logische Fortsetzung verbaler Attacken sind physische Attacken, also gewalttätige Übergriffe.
Die vor kurzem erschienene 8. Ausgabe der Studie Feindbild Journalist zählt für das Jahr 2023 69 verifizierte Fälle von physischen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Ein deutlicher Anstieg zu der auch schon hohen Zahl im Vorjahr. 2022 gab es 56 Fälle. Diese Zahlen zeigen, dass die Angriffe auf den Demos kein vorübergehendes Corona-Phänomen waren. Im Bericht heißt es, die Annahme, dass mit der Marginalisierung der QuerdenkerInnenbewegung und dem damit gekoppelten abnehmenden Versammlungsaufkommen auch die Zahl der Angriffe auf JournalistInnen in Deutschland sinkt, hat sich nicht bestätigt. Und weiter heißt es, Medienfeindlichkeit scheine sich in verschiedenen, sich teilweise überschneidenden Milieus und daraus resultierenden Proteststrukturen dauerhaft zu normalisieren. Den Beginn dieser Entwicklung verortet der Journalist Lutz Kinkel im Jahr 2015.
2015 ging Pegida erstmals auf die Straße und hat diese Nazi-Vokabel von der Lügenpresse reaktiviert. Dieser Begriff Lügenpresse ist zentral, denn er ist Ausdruck der zementierten und ideologieimmanenten Feindschaft der Rechtspopulisten und Rechtsextremen gegenüber den Medien. Die Logik dahinter ist ja vergleichsweise simpel. Wenn die Verschwörungserzählungen Ressentiments und Hetze Kraft entfalten sollen, müssten sie von deren Anhängern für wahr gehalten werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer Verschwörungserzählungen Ressentiments und Hetze als solche enttarnt, wird als Feind und Lügner markiert. Dieses Feindbild, das Feindbild Presse, macht den Rechtspopulismus und Extremismus anschlussfähig zu Verschwörungstheoretikern und Gläubigen jedweder Couleur.
Im Jahr 2018, also nach Pegida, aber noch vor der Corona-Krise, ermittelte der GfK-Verein in einer Befragung, welchen Berufsgruppen die Deutschen das größte Vertrauen entgegenbringen. JournalistInnen waren mit 38% schon damals ziemlich weit abgeschlagen, hinter HandwerkerInnen, SanitäterInnen, SchauspielerInnen und vielen anderen Berufen. Eine beunruhigende Tendenz. Man könnte diesen Vertrauensverlust im Nachhinein als Vorstufe lesen, zu dem, was heute Realität für viele Kolleginnen und Kollegen ist. Angriffe und Einschüchterungen. Das beobachtet auch die sächsische Medienpolitikerin Claudia Meicher von Bündnis 90 Die Grünen.
Wenn man schaut ganz aktuell, dass eben Traktorblockaden auch von Medienhäusern sind, dann sind das nicht nur Kampagnenmethoden, sondern dann werden Medien und Journalistinnen eben selbst zur Zielscheibe, zum politischen Ziel. Und sie werden als Akteure innerhalb dieser politischen Auseinandersetzung ins Zentrum gerückt. Und das macht eben auch was mit dann der Berufsausübung.
Falls ihr die erste Folge dieser kleinen Böll-Spezialreihe gehört habt, dann habt ihr schon mitbekommen, wie Journalismus und ganz besonders Lokaljournalismus wirtschaftlich unter Druck geraten ist. Was dazu führt, dass immer weniger junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Weil die Bezahlung schlecht ist und es keine Kapazitäten für sorgfältige Recherchen mehr gibt. Wenn der Beruf dann auch noch immer gefährlicher wird, wenn man statt Respekt Anfeindungen erfährt, wer tut sich das noch an? Und wer tut sich das vor allem in den Regionen an, wo der Druck auf die Pressehäuser und ihre Angestellten am heftigsten ausfällt? Denn Journalismus ist nicht für alle überall gleich gefährlich, sagt Lutz Kinkel.
Die besonders vulnerablen Gruppen sind Frauen, also weibliche Journalistinnen und Medienschaffende, die zu Minderheiten gehören oder über die Anliegen von Minderheiten berichten. Und Demonstrationen sind nach wie vor der gefährlichste Arbeitsplatz für Journalistinnen und Journalisten. Deswegen, und das klingt zynisch, aber es ist die Wahrheit, schicken Medienhäuser inzwischen gerne freie Journalisten zu Demonstrationen, weil die Belegschaften intern, die Redakteurinnen und Redakteure, es meiden, rauszugehen.
Zumindest für den letzten Punkt, für den Schutz von Berichterstattenden, zum Beispiel auf Kundgebungen, gibt es Lösungsansätze. Die beiden Mediengewerkschaften Verdi und DJV haben gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen, den neuen deutschen MedienmacherInnen und dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt im Jahr 2021 die Initiative Schutzkodex gegründet. Dieser Schutzkodex wurde bisher unter anderem vom Spiegel, der dpa, dem Weserkurier und der Funke Mediengruppe unterzeichnet. Die Redaktionen, die unterschreiben, verpflichten sich zu ganz konkreten Maßnahmen, wie zum Beispiel juristische Unterstützung, Gewährleistung von Personenschutz oder im schlimmsten Fall sogar Unterstützung beim Wohnungswechsel. Denn Doxing, das Veröffentlichen von privaten Daten wie der Wohnadresse, ist eine verbreitete Einschüchterungsmethode gegen Journalistinnen und Journalisten. Ebenfalls zum Schutzkodex gehört eine Ansprechstelle für Hassmails und das Sperren von NutzerInnen-Accounts, die Fake News und Hass verbreiten. Der digitale Hass, der die Redaktionen erreicht, bereitet nicht nur den Boden für Übergriffe in der analogen Welt, er bindet auch Redaktionskapazitäten, sagt Katja Musafiri, die seit vielen Jahren im Bereich Social Media und Community Management bei der Taz und dem Missy-Magazin arbeitet.
Wir werden mit Kommentaren überflutet mittlerweile, was quasi auch ein Appell an die Medienhäuser wäre, da die Ressourcen freizustellen, weil das einfach in den letzten Jahren natürlich so zugenommen hat, dass mit den bestehenden Ressourcen, mit denen man mal angefangen hat, leider dem Hass nicht mehr begegnet werden kann und alles auf eine Schadensbegrenzung nur noch hinausläuft.
Den digitalen Raum bändigen, das war der Titel des zweiten Teils der Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck. Ein wichtiger Schwerpunkt dort war der Digital Services Act, kurz DSA. Dieses Gesetz über digitale Dienste, das seit Februar 2024 vollumfassend anwendbar ist, soll einen sicheren digitalen Raum schaffen, in dem die Grundrechte der Nutzenden geschützt bleiben. Das passiert durch strengere Regeln für Suchmaschinen und für Plattformbetreiber wie zum Beispiel Meta oder X, früher Twitter. Der DSA reagiert auf die Erkenntnis, dass Facebook, Instagram und Co. eben keine neutralen Orte sind, an denen Inhalte in einem fairen Wettbewerb um Aufmerksamkeit konkurrieren. Denn bisher ist es so, dass nicht die Nutzenden, sondern die Algorithmen darüber entscheiden, was in den Nachrichtenfeeds der Social-Kanäle angezeigt wird. Die Kriterien dafür sind, was bringt Geld, also zum Beispiel Sponsored Posts, und was bringt Aufmerksamkeit und erzeugt besonders viel Engagement. Das können Provokationen, Angstmache und Fake News leider besonders gut, erklärt die Grünen Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner, die das Gesetz über digitale Dienste mitgestaltet hat.
Und natürlich sind so polarisierende Inhalte, wo es dann ganz heftig geht, ne, was natürlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor für bestimmte Leute hat, das wird dann in den Feeds oben angezeigt. Aber das ist so schwer nachweisbar. Und deshalb haben wir gesagt, es ist ja ganz wichtig, dass die Forschung Zugang zu den Daten hat, um genau diese Sachen aufzuzeigen. Insgesamt sind die Plattformen verpflichtet, Transparenz herzustellen, wie diese Feeds zustande kommen.
Ausgewogene, sachliche Informationen haben es in diesem Umfeld schwer, ergänzt Lutz Kinkel.
Social Media und die Algorithmen setzen einen fatalen Ton, einen Ton der Aufgeregtheit, einen Ton der Gereiztheit und einen Ton der Empörung. Zugleich bieten die Plattformen Desinformation und den Lügengeschichten breiten Raum. Manche Medien reagieren darauf mit Angleichung und auch mit Clickbait, also mit Überschriften, die etwas versprechen, was der Artikel dann gar nicht einhält, und ramponieren damit die ohnehin in Frage stehende Glaubwürdigkeit des Journalismus.
Die Verhandlungen über den Digital Services Act waren ein langwieriger Prozess, der einer rasanten Medienentwicklung gegenübersteht. TikTok zum Beispiel ist erst seit 2018 auf dem deutschen Markt verfügbar und es ist jetzt schon nicht mehr wegzudenken.
Das ist ein sensibler Bereich und wir müssen einerseits den Meinungsbildungsprozess schützen. Wir müssen aber auch das Recht auf freie Meinungsäußerung schützen. Ne? Wenn sich Leute zum Beispiel aus dem Diskurs rausziehen, weil es Gewalt gibt, weil es heftige Kontroversen gibt und einen Ton, den man sich in seiner Freizeit einfach auch nicht aussetzen will, das kann man ja auch verstehen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Debatten sich verschieben. Wir haben eine Diskursverschiebung, die sehen wir ja schon.
Die Muster bei den Bedrohungen im realen Leben und im Netz ähneln sich. Auch hier sind Frauen und marginalisierte Gruppen wie queere oder rassifizierte Menschen überdurchschnittlich oft von Beleidigungen, Drohungen oder sexualisierter Gewalt betroffen. Katja Musafiri, die auch bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen aktiv ist, hat für die Veranstaltung Journalismus unter Druck einige Zahlen zusammengefasst.
Fast jede zweite junge Frau erhielt bereits ungefragt ein Nacktfoto. Und mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung. 57% haben das geäußert, beteiligen sich seltener an Diskussionen, 55%, und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger.
Wenn sich marginalisierte Menschen aus dem Netz zurückziehen, dann fehlen ihre Perspektiven im Diskurs. Der Digital Services Act will diesen Teufelskreis durchbrechen, indem er bessere Möglichkeiten schafft, um solche illegalen Inhalte zu melden und auch zu verfolgen. Für jedes EU-Land wird ein sogenannter Digital Services Coordinator festgelegt, der problematische Inhalte sammeln und bei den Plattformen beanstanden kann. Für Deutschland ist das die Bundesnetzagentur. Wenn euch das Thema Plattformregulierung, das wir hier jetzt leider nur streifen können, besonders interessiert, dann empfehle ich euch, schaut euch die komplette Veranstaltung als Video an. Wir stellen den Link in die Shownotes. Hier als Vorgeschmack ein Auszug aus dem Einführungsvortrag von Julian Jausch. Er ist Projektleiter im Bereich Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung und befasst sich dort mit Desinformation und Regulierung von Tech-Plattformen.
Die Regulierung kann halt immer wirklich nur ein Teil des Puzzles sein, aus meiner Sicht. Wenn wir das so sehen, wir wollen das Bild schaffen, irgendwie den digitalen Raum bändigen oder Menschen stärken oder wie auch immer, dann spielt Regulierung eine Rolle, guter Journalismus spielt eine Rolle, Forschung spielt eine Rolle, Engagement von Organisationen, von Nutzenden spielt eine Rolle. Das sind alles Sachen, die ineinander greifen müssen. Aber selbst wenn es das perfekte Gesetz wäre, würde es ja nichts bringen, wenn es nicht vernünftig durchgesetzt wird. Und deshalb habe ich auch halt diese Zusammenarbeit zwischen den Behörden, mit Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft, mit den Nutzenden selbst, mit FaktencheckerInnen, mit anderen Organisationen so betont, weil die eben alle eine Rolle spielen.
Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich die Ansätze des Digital Services Act in der Praxis umsetzen lassen. Werden die Nutzerinnen und Nutzer von der Möglichkeit der Meldung Gebrauch machen? Bekommen sie mehr Kontrolle über ihre Nachrichtenfeeds? Und finden sie dort dann auch Medieninhalte, die sie informieren und interessieren? Denn allein mit dem Verbieten sei es nicht getan, betont Katja Musafiri, besonders nicht mit Blick auf die jüngere Generation.
Also man muss es irgendwo auch machen, weil das die einzigen Orte sind, wo man diese Generation überhaupt erreicht. Also die kaufen keine Zeitungen, sondern die nutzen ja TikTok wie Google heutzutage oder Wikipedia. Wenn die eine Information wollen, dann geben die das oben ein und gucken sich ihr Video dazu an.
Es ist noch komplett offen, wie sich die neuen Regeln für Suchmaschinen und Plattformen auf die Geschäftsmodelle von Medienhäusern auswirken. Werden ihre Inhalte mehr geklickt und generieren dadurch höhere Abo- und Werbeumsätze? Oder werden Medieninhalte in Zukunft sogar noch öfter von Plattformen gelöscht, weil sie gegen selbstgegebene Schutzvorschriften verstoßen? Solche Fälle gab es in der Vergangenheit schon. Zum Beispiel hatte Twitter 2023 den Account der ZDF-Investigativredaktion Frontal zeitweise gesperrt, nachdem dort über die Verschleppung von ukrainischen Kindern durch die russische Armee berichtet worden war. Die Plattform sagte als Begründung, sie hätte potenziell sensible Inhalte erkannt. An diesem Punkt ergänzt das im März 2024 von den Abgeordneten der Europäischen Union angenommene EU-Medienfreiheitsgesetz, den Digital Services Act. Die Plattformen sollen verpflichtet werden, zwischen unabhängigen Medien und anderen Quellen zu unterscheiden. Aber solche Medienprivilegien seien im Detail knifflig, sagen die Digitalpolitikerin Tabea Rösner und Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung.
Also es war die Frage bei der Diskussion um den DSA, ob man eine Vorschrift schafft, dass die Qualitätsmedien in den Feeds bei den Plattformen privilegiert werden. Und dann hat sich da direkt aber die Diskussion angeschlossen, ja, Moment mal, wer ist denn alles eigentlich Qualitätsmedium?
Und die Gefahr, dass ich mich als Medium deklariere und sage, ich bin halt ein redaktionelles Medium und aufgrund dessen, weil ich das sage, bin ich ausgenommen von den Inhalt- und Moderationsentscheidungen der Plattform. Das würde eben bedeuten, dass eine Plattform halt nicht mehr Sachen löschen können, die beispielsweise falsch sind, wenn sie halt von einem Medium stammen.
Du kannst ja auch nicht die Nutzerinnen und Nutzer sozusagen prügeln, irgendwelche Sachen zu sehen. Das ist ja schon auch ein Eingriff. Also letztlich muss etwas verfügbar sein, aber die Menschen haben immer noch die Eigenverantwortung oder auch die Entscheidungsmöglichkeit, ob sie etwas wahrnehmen wollen, ob sie sich informieren wollen oder nicht.
Die Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck von der Heinrich-Böll-Stiftung, auf die dieser Podcast zurückgeht, hat den Anspruch, sowohl aktuelle wie auch zukünftige Herausforderungen in der deutschen Medienlandschaft abzubilden. Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, wie sich der Digital Services Act auf den Journalismus in Deutschland auswirken wird. Ganz ähnlich ist es im Bereich der künstlichen Intelligenz. KI als Retter des Journalismus, das war der Titel der vierten und letzten Veranstaltung. Mit Fragezeichen am Ende. Denn künstliche Intelligenz hat auch das Potenzial, grundsätzlich in Frage zu stellen, was überhaupt Wahrheit ist und was nicht. Das sagte Dr. Stefan Weichert vom WOKA-Institut für digitale Resilienz in seiner Einleitung in das Thema.
Keine Technologie ist ja per se böse. Es sind immer die Menschen, von denen die Risiken ausgehen. Jetzt wird langsam klar mit Blick auf den US-Wahlkampf, Europawahlkampf, KI wird tatsächlich de facto missbraucht von Populisten, Machthabern, Kriminellen. Und deswegen wird es auch jetzt zur Feuertaufe für die Medienregulierung, welche Maßnahmen da zu ergreifen sind. In den Redaktionen selbst ist man jetzt gerade dabei, neue Richtlinien, sehr detaillierte, auch festzulegen, ethische Standards zu formulieren für den Einsatz von KI, um diesen möglichst verantwortungsvoll und transparent zu gestalten.
Künstliche Intelligenz als rettender Impuls oder als Todesstoß für den Journalismus, dessen Kerngeschäft nun mal die Suche nach der Wahrheit ist. Darüber gab es in der Diskussionsrunde geteilte Ansichten. Ja, künstliche Intelligenz könne genau den Freiraum schaffen, den Redaktionen brauchen, um gründlicher zu recherchieren, sagte zum Beispiel Sascha de Vigne. Er leitet den Regionalsender Studio 47, der aus der Region Duisburg berichtet. Vielleicht habt ihr ja die Folge 1 dieses Podcasts schon gehört und erinnert euch, dass dort Landesmedienanstalten als Förderer von Lokaljournalismus eine Rolle gespielt haben. Das ist hier auch so. Studio 47 wird von der Landesanstalt für Medien NRW kofinanziert. Trotzdem sind die Mittel knapp und deswegen setzt Sascha de Vigne auf selbstentwickelte KI-Lösungen.
Wir sind im Kern eigentlich ein Nachrichtensender, ein 24-Stunden-Nachrichtensender. Mit einem kleinen Team von knapp 20 Leuten kann man sich ausmalen, dass da die Manpower an allen Ecken und Enden eigentlich fehlt. Weswegen wir uns schon vor langer, langer Zeit angeschaut haben, an welcher Stelle wir unsere tägliche Produktion durch geeignete Tools automatisieren können. Und seit Anfang dieses Monats tatsächlich haben wir es noch ein bisschen weiterentwickelt und produzieren jetzt komplette Nachrichtenstrecken mit KI-gestützten Tools. Das heißt, die KI-Tools unterstützen uns bei dem Texten der Beiträge, beim Schnitt der Beiträge, bei der Auswahl der O-Töne, bei der Moderation der Sendungen, schreiben uns den Wetterbericht, stellen uns die komplette Sendung KI-gestützt produziert zur Verfügung, sodass wir die in unsere Sendeabwicklung geben können.
Wenn ihr den ersten Teil dieses Podcasts gehört habt, dann kennt ihr auch schon den Begriff News Deserts. Das sind Gebiete, in denen es vor Ort keine Lokalzeitungen mehr gibt. Untersuchungen in diesen Regionen haben ergeben, dass dadurch zum Beispiel die Korruption zunimmt und dass es in der Bevölkerung mehr Zustimmung zu radikalen politischen Standpunkten gibt. Eine Entwicklung, die in den USA schon weit verbreitet ist und die auch in Deutschland droht. Denn gestiegene Druckkosten, rückläufige Werbeeinnahmen und Fachkräftemangel sorgen dafür, dass es schwierig bis unmöglich wird, die lokale Nachrichtenversorgung aufrechtzuerhalten. Sascha de Vigne glaubt, in künstlicher Intelligenz ein Gegenmittel gefunden zu haben.
Wenn man schaut, was passiert, wenn lokaler und regionaler Journalismus in der Breite nicht mehr vorhanden ist, und das ist in den USA ja in vielen Großstädten zu beobachten, was dann passiert, dann verwahrlost eine Gesellschaft ohne dieses Basislager der Demokratie, was der lokale Journalismus nun mal ist. Und ich glaube, dass wir als Medienmacher gerade im Lokalen und Regionalen uns einen sehr großen Gefallen damit tun, eine Technologie, die uns wirklich entlasten kann und die Freiräume in Redaktionen schafft, erstmal sehr freudig zu begrüßen.
Schon jetzt nutzen viele Redaktionen KI-Unterstützung, zum Beispiel für die Transkription von Interviews, für Überschriftenvorschläge, Rechtschreibprüfung oder Datenrecherche. Das Investigativteam der Panama Papers hat zum Beispiel KI genutzt, um auffällige Muster in den großen Dokumentenmassen zu entdecken. Neue generative KI-Lösungen erlauben aber noch viel mehr. Sie können aus Polizeimeldungen Texte generieren oder Stimmen klonen. Alle großen Medienhäuser befassen sich mit dem Thema und haben entsprechende Kapazitäten in der Redaktion aufgebaut. Ole Reismann zum Beispiel ist CEO für künstliche Intelligenz bei der Spiegel-Gruppe.
Ich glaube gerade, dass in Europa, in Deutschland auch in den skandinavischen Ländern, wird aktuell viel mit KI ausprobiert. Nicht alles mag uns gefallen, nicht alles mag richtig sein, aber gerade aus den USA gibt es auch einen Blick Richtung Deutschland und Richtung Europa und Richtung skandinavische Länder, um zu sehen, wie Redaktionen, auch Lokalredaktionen, auch zum Teil ja große Häuser, sich dem Thema widmen und womöglich sogar einen Tick schneller sind in der Adaption. Wir müssen auch die Debatte führen über Big Tech, auf jeden Fall, auch über Regeln. Aber dieses Doomsday-Szenario, dass generative KI dazu führt, dass Journalismus nicht mehr existiert, ich würde diesen Pessimismus in der Form wirklich nicht teilen. Ich glaube eher, dass ein pragmatischer Umgang damit interessanter oder vielversprechenderer Ansatz ist, als jetzt zu sagen, wir müssen das über die Politik wegregulieren oder gar verbieten.
Was für die Plattformen der Digital Services Act ist, das ist im Bereich KI der AI Act, das Gesetz über künstliche Intelligenz. Der AI Act soll voraussichtlich 2026 in Kraft treten und sieht dann zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht für Bilder, Videos oder Texte vor, die mit KI generiert wurden. Aber er schreibt nicht vor, wo in der Berichterstattung KI eingesetzt werden darf und wo nicht. Das bedeutet, die Medienhäuser müssen ihren eigenen Weg finden. Und es wird wahrscheinlich nicht den einen richtigen Weg für alle geben. Der Spiegel, zu dessen Markenkern Edelfedern und exklusive Recherchen gehören, wird andere Dinge mit KI tun als eine chronische, unterfinanzierte Lokalredaktion. In manchen Häusern werden Stellen abgebaut werden, in anderen werden vielleicht sogar neue Berufsbilder entstehen, zum Beispiel Prompt-Redakteure. Und letztlich wird es auch am Publikum hängen. Wird es Avatare als NachrichtensprecherInnen akzeptieren? Oder finden die Zuschauer es sogar ganz gut, wenn da ein Mensch sitzt, der sich auch mal verspricht? Dr. Stefan Weichert vom WOKA-Institut für digitale Resilienz befürchtet, dass dem Publikum schlicht die Kompetenz fehlen könnte, um das eine vom anderen zu unterscheiden.
Auf der anderen Seite nimmt dieser Blurriness-Faktor zu, also dass die Menschen kaum noch unterscheiden können, was professionell gemachte Inhalte sind und welche nicht. Wenn wir auf die Ebene der Daten gucken und sprachbasierte KI-Modelle, könnte das bedeuten, dass alles das, was nichts mit Daten oder Sprache zu tun hat, die Domäne der Menschheit bleibt, aber eben alle anderen Inhalte gefährdet sind, als authentisch erkannt zu werden, vor allem vom Publikum. Das ist natürlich eine Zukunftsfantasie, die in dieser Form natürlich nicht eintreten muss. Aber anhand der Aussagen, die wir jetzt so hören, auch von den KI-Verantwortlichen im Silicon Valley, scheint es zumindest das Potenzial zu geben, dass wir den Begriff des Journalismus gar nicht mehr verwenden. Also das heißt Digital Darkness deswegen, weil es vielleicht gar keine Medienöffentlichkeit mehr gibt und das Vertrauen in diese Öffentlichkeit sehr stark gesunken ist.
Ule Reismann, der für die Spiegelgruppe KI-Anwendungen untersucht, zieht aus den aktuellen Tendenzen in der KI-Entwicklung einen ganz anderen Schluss. Er glaubt, gerade wenn das Publikum zum Beispiel durch Deepfakes verunsichert ist, schlägt die Stunde von starken Medienmarken, die dann noch Orientierung bieten.
Wir hatten neulich eine Gruppe von Studierenden bei uns im Haus. Die haben uns KI-Projekte vorgestellt, die sie ein Semester lang bearbeitet haben. Und die haben mit dem Einverständnis von zwei unserer Podcast-Hosts, Lenne Kafka und Regina Steffens, haben deren Stimme genommen, geklont. Das geht ja mittlerweile alles sehr gut. Und haben dann so News-Podcast mit den Computerstimmen dieser beiden sehr bekannten Spiegelgesichter gemacht. Und das Ergebnis war natürlich, die Menschen über 35 verziehen das Gesicht und sagen auf gar keinen Fall. Und die jungen Leute sagen aber, na, aber wieso? Also die arbeiten bei euch, wir kennen die, die sind sympathisch und wir vertrauen denen und damit auch euch. Also möglicherweise ist nicht die Frage, welche Technik produziert jetzt hier den Inhalt, sondern eher, kann ich eine Medienmarke mit so viel Bedeutung, Wert aufladen, dass Menschen uns vertrauen, weil sie sich von dieser Marke angesprochen, abgeholt, ernst genommen, in ihrem Leben unterstützt fühlen. Und da liegt doch, wenn man das so sagen kann, eine große Chance für Journalismus.
Der Journalismus ist in vielen Bereichen unter Druck. Er ist finanziell angeschlagen, er hat an Autorität verloren. Er steht in Konkurrenz zu anderen Inhalten, die bunter, lauter und weniger differenziert sind. Aber es gibt auch Gestaltungsspielräume, zum Beispiel beim Einsatz von KI oder im gemeinnützigen Journalismus. Um diese Freiräume zu nutzen, wird es aber nicht nur engagierte MedienmacherInnen brauchen, sondern auch die Unterstützung von Politik und Zivilgesellschaft. Und am Ende ist natürlich auch das Publikum gefragt. Gibt es genug LeserInnen, HörerInnen und ZuschauerInnen, die sich ausführlich und grundlegend informieren möchten, die sich die Zeit dafür nehmen und die auch bereit sind, dafür zu zahlen? Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Das war der zweite Teil der Böll-Spezialreihe über Journalismus unter Druck. Die Töne, die ihr gerade gehört habt, stammen aus der gleichnamigen digitalen Veranstaltungsreihe Journalismus unter Druck. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Oder, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch erstmal direkt hier weiterhören mit der ersten Podcast-Folge von Journalismus unter Druck. Die findet ihr in der Reihe Böll Spezial auf der Podcast-App eurer Wahl. Und da findet ihr auch weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung. Könnt sie dort hören und abonnieren, zum Beispiel die Reihe Böll Fokus. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt gerne an podcast@böll.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.